möchte euch auch ganz herzlich von meiner Seite aus begrüßen, willkommen heißen. Ja, Ostern, Familie, man kommt mit Freunden zusammen und immer wenn man so zusammen ist, dann erzählt man doch Geschichten. Man blickt zurück, was hat man gemeinsam erlebt und erzählt so die Dinge, die toll waren, an die man sich gerne erinnert. Bei uns in meiner Familie Urlaub im Norden, Norddeich oder am Skagerrak, wo wir gecampt haben. Oder natürlich erzählt man von den verrückten Schneewintern im Oberharz, wo wir, die Erinnerung ist mit Sicherheit nicht richtig, aber wo wir uns erinnerten, dass wir von den Dächern, weil so viel Schnee lag, von den Dächern runtergefahren sind mit dem Schlitten. Schöne Erinnerung. Aber wo ich ganz sicher bin, dass das ganz sicher stimmt, es war so viel Schnee da, dass mitten im Clausthal eine Straße nicht mehr geräumt wurde. Sie haben es nicht mehr geschafft. Und den ganzen Winter waren die Autos zugeschneit und sie haben dann Schilder auf die Autodächer gemacht, damit man nicht aus Versehen drüber läuft. Ja, weil man lief in der Höhe der Autodächer, lief man über diese Straße. Weiß ich wirklich ganz genau, das ist so gewesen.
Kann ich bestätigen.
Steven bestätigt es. Oder die besonderen Geschichten, die wir als gläubige Familie erzählen, wenn Gott uns immer wieder finanziell versorgt hat. Ein Verdiener, 7 Kinder und kaputte Autos. Da muss Gott eingreifen. Das geht gar nicht anders. Und glaubt mir, er hat es immer getan. Wir hatten nicht nur genug zum Leben, wir waren gut versorgt. Und wir dürften erleben, wie immer wieder Gott eingegriffen hat. Das sind so einfach Dinge, die erzählt man sich. Da erinnert man sich gerne dran, wenn man als Familie zusammen ist. Oder zu den Festtagen, wo wir ja heute sind, hat meine Mutter immer frischen Kuchen gebacken. Und dann mussten wir als Kinder alle Nachbarn ringsherum mit frischem Kuchen versorgen. Das war selbstverständlich. Es gab keinen Festtag, wo das nicht passierte. Solche Erlebnisse geraten nicht in Vergessenheit. Aber wir sind leider in einer Zeit angekommen, wo Familie sich an den Festtagen nicht immer trifft. Einmal Individualismus, aber oft auch zerbrochene Familien. Man hat kaum noch Geschichten, die man sich gemeinsam erzählen kann. Und wenn wir jetzt über die Feiertage nachdenken, Karfreitag, Ostern, dann fragen sich viele, warum ist das eigentlich da? Und dann liest man in der Zeitung, man sollte unbedingt dieses Tanzverbot und das Feierverbot abschaffen. Ein Artikel in der BZ. Wohin treibt eine Gesellschaft ohne christliche Wurzeln? Zum Pro und Contra des Tanz- und Feierverbots. Und gestern war denn ein Leserbrief dazu und der brachte es auf den Punkt. Ironisch, bitte. Wurde vorgeschlagen, Karfreitag wird zum allgemeinen Spaß- und Disco-Day. Ostern könnte zum allgemeinen, entschuldigt bitte, Sex- und Dating-Day werden. Oder natürlich auch der Tag der Eierindustrie und der Schokohasen. Himmelfahrt, das wissen wir ja, ist ja der Vatertag. Und aus Buß- und Bettag könnte man doch einen Betttag machen. Liegt ja nah. Wozu diese Feiertage? Wisst ihr, sie haben eigentlich eine Idee. Es gibt einen Grund, warum es die kirchlichen Feiertage gibt. Die Frage ist, haben wir eine Idee davon, was könnte dieser Grund sein? Wir haben einen freien Tag. Das ist doch ein guter Grund, oder? Aber wisst ihr, das nicht alles. Ursprünglich kam das mal woanders her. Ursprünglich war die Idee, dass man sich daran erinnert, was Gott getan hat. Feiertage sind deswegen freie Tage, damit man sich daran erinnern kann, was Gott Großes getan hat. Und in der Bibel können wir das sogar lesen. Da fordert uns damals das Volk Israel, fordert Gott das Volk Israel heraus, erzählt es immer und immer wieder. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. 5. Mose, Vers 6 bis 7. 5-7. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Es war selbstverständlich, dass man über das, was Gott ihnen gegeben hatte, was sie mit Gott erlebt hatten, dass man mit der ganzen Familie darüber erzählte. Und die Feiertage in Israel, die sind nicht Erzähltage, das sind Erlebnistage. Dort erlebte man gemeinsam, was es bedeutet, wozu dieser Tag da war und an was eigentlich gedacht wurde. Und deshalb werde ich euch heute nichts Neues erzählen. Vielleicht dem einen oder anderen doch, das weiß ich noch nicht. Aber ich möchte heute die Geschichte von Ostern erzählen. Ist Ostern, ne? Darf man doch mal die Geschichte von Ostern erzählen. Was sagt Vicky zu Ostern? Vicky hat nicht immer recht, aber in diesem Fall war ich erstaunt, was da drin steht. Ostern. Lateinisch lese ich nicht vor, aber Hebräisch Pessach ist das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Da Leiden, Sterben und Auferstehung Christi laut den Aussagen des Neuen Testaments in eine Pessachwoche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum. Wusstet ihr das? Dass unser bewegliches Osterdatum nicht so ist, weil, keine Ahnung, sondern weil das an dem Pessach festhängt und im Judentum gibt es einen anderen Kalender. Und das ist der Grund. Deswegen ist das immer mal woanders. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen mal gucken, was verbindet denn Ostern und Pessach miteinander? Lass uns mal schauen, was Pessach eigentlich ist. Das ist nämlich die Geschichte vom Volk Israel. Und Steven hat schon öfters Clips vom Bibelprojekt vorgestellt und ich habe auch einen Clip oder zwei, die ich genommen habe. Ich habe sie gekürzt, damit wir nicht den ganzen nehmen müssen. Und lasst uns mal den ersten Clip, den kurzen, schauen, wo es anfängt. Clip ab. Ich habe ganz bewusst nur einen kurzen Aspekt rausgenommen, aber ich denke, der hilft, die Grundidee zu verstehen. Die Idee Gottes war, dass der Segen durch ein Volk zu allen Menschen gebracht wird. Und wisst ihr was? Die Ägypter, die wurden reichlich gesegnet. Die haben richtig was erleben dürfen. Sie wuchsen, es wurden immer mehr, sie sorgten dafür, dass das Land bewirtschaftet wurde. Aber wisst ihr, was passiert ist? Mit der Zeit vergaß man die Geschichte. Und dann gab es einen Pharao, der sah nur noch ein fremdes Volk, was wuchs und wuchs, immer mehr wurde. Und er bekam Angst und sagte, da müssen wir gucken, das geht so nicht weiter. Und so fing er an, das Volk Israel zu versklaven. 2. Mose ab 1, ab Vers 8, dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns was einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst können sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Er dachte, damit kann er sie kontrollieren. Aber es hat nicht gut geklappt. Sie vermehrten sich immer noch. Das nächste, was ihm einfiel, 2. Mose 1, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, dann lasst es am Leben. Das war die Order an die Hebammen, die ägyptischen Hebammen, die bei den Geburten mithalfen. Er wollte um jeden Preis verhindern, dass dieses Volk größer und größer wird. Obwohl doch eigentlich die Idee war, dass sie mitgesegnet sein sollten. Aber es war Angst da. Angst vor dem Fremden, Angst vor der fremden Kultur. Kennen wir auch, ne? Tja, es reichte nicht. Es ging weiter. 2. Mose 1,22. Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Es ist auch eine grausame Versklavung bis zum Tod, oder? Ein Volk, was im Frieden gekommen war, wenn ihr die Geschichte nachlest mit Josef, was eine ganz faszinierende Geschichte hatte, endet in einer grausamen Versklavung. Darf ich ganz kurz einen Blick zu uns werfen? Ist das nicht bei uns heute immer noch so? Hier in Deutschland merken wir davon fast gar nichts. Aber wisst ihr, überall, auch hier in Deutschland, werden ganz real Menschen versklavt. Bis heute. Wir selber sind doch durch Süchte, Krankheiten, Kriege, Missbrauch, Machtmissbrauch auch versklavt. Ob uns bewusst ist, ob uns das bewusst ist oder nicht, es ist so. Auch wir leben heute in einer Versklavung. Die Schuld, die Sünde, unser eigenes Fehlverhalten, die Bibel nennt es Versklavung. Gab es keine Hoffnung damals? Doch. Es wurde ein Retter berufen, Mose. Und er kam zum Pharao und er forderte das Volk. Er sagte, lass sie ziehen, lass sie gehen, damit sie ihren Gott anbeten dürfen. Der Pharao wollte das nicht und die allermeisten von uns wissen, dann kamen die Plagen und 10 Plagen wurden es, um das Volk freizukriegen. Hier möchte ich jetzt noch den 2. Clip anschauen. So, und hier sind wir jetzt angelangt beim Passa. Das ist eigentlich der Grundgedanke. Das ist der Beginn von unserem, oder der Vorläufer möchte ich besser sagen, von unserem Ostern. Und wir müssen jetzt mal versuchen, ein Bild, was da sehr faszinierend gemalt wird, übertragen in das, worum es geht. Und ich versuche mit euch jetzt die einzelnen Schritte mal durchzugehen. Dieses Bild, ihr seht es, dieses Ehepaar, wo in dem Türrahmen stehen und wo rechts und links und oben das Blut des Lammes an die Türpfosten gemalt wurde. Habt ihr mal überlegt, was für ein Symbol gemalt wird, wenn man das macht? Die eine Seite, die zweite Seite, oben und nach unten. Das Kreuz. Wie viele Jahre vor der Zeit, als Jesus Christus starb? Ein Bild, wovon sie nicht ein Fetzen von Idee hatten, was das sein könnte. Sie wussten das damals nicht. Aber schon damals war klar, was passieren würde. Gott hat einen Plan für alle Zeiten. Und das war damals schon klar, wie soll es werden. Das vergossene Blut war der Schlüssel, dass der Todesengel vorbeiging. Und nur wer im Glauben diese Tat getan hat. Und mal ganz ehrlich, also ein bisschen blödsinnig ist das schon, oder? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Stellt euch mal bitte vor, also bei uns ist das ja heute alles ein bisschen anders, ja? Aber jetzt stellen wir uns mal vor, uns würde jemand herausfordern von unserem Osterbraten, das Blut, was da noch rausläuft, an die Türpfosten zu streichen. Da würden wir doch alle sagen, sag mal, also ihr seid ja auch nicht mehr frisch in der Birne, ne? Damals war das bestimmt auch ein bisschen komisch, obwohl sie noch sehr viel mehr an diesen Geschichten mit Opfern dran waren. Die Juden haben das getan und alle, die es taten, sie wurden verschont. Und der Pharao, der wollte das nicht. Und so starb sein Erstgeborener. Wisst ihr, jede Sünde fordert den Tod. Das ist bis heute so. Jede Sünde fordert den Tod. Und wisst ihr, dass keiner ohne Sünde ist, sagt die Bibel? Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier wird Bezug genommen auf diese Geschichte. Ein weiterer interessanter Bezug ist im Neuen Testament, mit was die Sünde verglichen wird. Und den Bezug kriegen wir auch gleich wieder hin. Mit was wird die Sünde verglichen? 1. Korinther 5, Vers 7. Reinigt euch also, entfernt den alten Sauerteig, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn das seid ihr doch seit Christus als unser Passahlamm geopfert wurde. Lasst uns darum auch entsprechend feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig der Sünde und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und Rechtschaffenheit. Brot aus dem alten Sauerteig der Sünde. Was hat's denn damit jetzt auf sich? Die Geschichte damals ging ja noch weiter. Sie haben diese Situation erlebt, haben die Pfosten mit Blut bestrichen und dann war die Zeit, dass sie endlich das Okay bekommen. Sie sollten raus aus Ägypten. Und es war keine Zeit mehr, noch Brot mit Sauerteig zu backen. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie mussten halt ohne Sauerteig, nämlich der Sauerteig braucht ja Zeit, bis er durchsäuert. Und sie zogen aus ohne gesäuertes Brot, weil keine Zeit mehr dafür da war. Und was wurde dann verankert in der Vorschrift, wie Passa gefeiert wird? Es wurde verankert, dass das immer in Erinnerung bleiben soll und dass sie dafür sorgen sollen, dass zum Passafest alles Sauerteig, Brot, alles, was irgendwo damit zusammenhängt, aus den Häusern verschwindet. Und so ist Großputztag in Israel immer vorm Passa. Da wird alles auf den Kopf gestellt, bis heute. Und sie putzen, dass bloß kein Krümelchen Sauerteigbrot irgendwo übrig bleibt. Wir können das lesen. In 2. Mose 12, ab Vers 14. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Hochinteressant. Ist bis heute so. 7 Tage lang sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen 7 Tagen Brot isst, der mit Sauerteig gebacken wurde, soll aus der Gemeinschaft der Israeliten ausgestoßen werden und sterben. Krass, oder? Es war so wichtig, dieses Bild über die Generationen im Kopf zu behalten. Und dann nennt später Paulus im Korinther diesen Sauerteig, Sauerteig der Sünde. Warum macht er das? Weil die Sünde sich wie Sauerteig verbreitet. Wenn in einer Gemeinschaft Sünde nicht ausgemerzt wird, nicht dafür gesorgt wird, dass Sünde nicht passiert, dann ist das wie ein Sauerteig, der sich durchfrisst. Und jetzt werden vielleicht der ein oder andere denken, ja hallo, was nehmt ihr euch da für ein Recht heraus? Wir als Gemeinde versuchen, Menschen anzusprechen, wenn wir merken, da ist ein Verhalten, was ich nicht verstehe oder was nicht biblisch ist. Wir versuchen, sie daraufhin anzusprechen. Und das ist in unserer individualistisch denkenden Gesellschaft, passt das gar nicht. Wie kann jemand sich, der Pastor oder wer auch immer, sich das Recht herausnehmen, mich auf meine ganz privaten, persönlichen, individuellen Dinge anzusprechen? Ist doch meine Sache, wie ich das mache. Wisst ihr, wenn ihr das Bild des Sauerteigs versteht, ist es nicht mehr mein Privatvergnügen. Das Reich Gottes wird verglichen mit dem Leib Und wenn irgendetwas am Leib nicht in Ordnung ist, wenn eine Entzündung im Leib ist, da hat die Auswirkung auf den gesamten Körper. Und das ist der Gedanke, wenn über Reich Gottes geredet wird und über Sünde, über Fehlverhalten, der Sauerteig der Sünde, so wie ihn Paulus hier beschreibt, der soll nicht einfach durch den ganzen Leib hindurchziehen dürfen. Das soll aber auch nicht missbraucht werden, das ist selbstverständlich klar. In manchen Gemeinden, auch wir als Gemeinde, hatten mal eine Zeit, wo das ungesund war. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine gesunde Art und Weise, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und so mag ich euch bitten, dass ihr das versteht. Wenn wir das Empfinden haben, dass Dinge nicht in Ordnung sind, dass wir mit euch ins Gespräch kommen. Auch wenn das in unser individualistisch denkende Gesellschaft nicht mehr reinpasst. Glaubt mir, es ist wichtig. Wir brauchen das. Wie geht es weiter? Zum Passafest wird immer ein Lamm geschlachtet. Ist bis heute so. Das ist wichtig, weil sie sollen sich ja daran erinnern, was damals passiert ist. Aber wisst ihr, das ist nicht nur eine Erinnerung. Zur Zeit Jesu war es auch ein Hinweis. Johannes 1, Vers 29 können wir lesen. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hier wird plötzlich deutlich, dass dieses Lamm, wo seit Generationen im Passa fest hingewiesen wurde, nun zu einer realen Person wurde, nämlich Jesus Christus. Jesus Christus wurde zum Lamm Gottes. Und er war bereit, sich schlachten zu lassen. Er ist bereit gewesen zu sterben am Kreuz, damit alle Menschen Freiheit bekommen, Vergebung der Sünden bekommen. Ich denke, es ist relativ einfach zu erkennen, wenn man das mal im Zusammenhang betrachtet. Und jetzt möchte ich noch eine Besonderheit, die zur Zeit Jesu in der Karwoche, also in der Woche vor Passa, passiert ist, da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Als Jesus in der Karwoche war, haben als allererstes, zur Zeit Jesu, als das Passafest gefeiert wurde, gab es den Rüsttag zum Passa. Dieser Rüsttag ist der Freitag. Es ist bis heute so, dass die Feiertage, also der Schabbat in Israel, immer am Freitagabend beginnt, nämlich mit Sonnenuntergang. Der beginnt nicht wie bei uns, also wenn wir Sonntag haben, wir fangen am Sonntagmorgen mit Sonntag an und der hört dann irgendwann auf. Nee, dort sind die Feiertage, dass sie immer abends mit Sonnenuntergang beginnen. Das heißt, wenn Samstag Schabbat ist, haben sie Freitagabend begonnen. Und das bedeutete, freitags tagsüber wurde alles vorbereitet. Jetzt in dem Gedanken, sie bereiten sich auf Passa vor, haben sie die ganzen Vorbereitungen mit dem Schlachten der Lämmer am Freitag gemacht, am Freitagnachmittag. Und wisst ihr, was passierte? Während der Zeit, als in Jerusalem die Lämmer zur Vorbereitung für das Passa geschlachtet wurden, wurde außerhalb von Jerusalem ein Lamm geschlachtet, das Lamm Gottes. Am Kreuz von Golgatha. Das ist parallel passiert. Und wenn man sich das mal überlegt, hat das doch eine Bedeutung, oder? Jetzt werden einige Bibelkenner unter euch sagen, Joe, stopp mal ganz kurz. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, gebe ich euch recht. Wo ist denn da jetzt ein Problem? Wir haben folgendes Problem, dass wir das Abendmahl, was wir nachher feiern werden, von Jesus eingesetzt bekommen haben zum Passamahl. Jesus hat mit seinen Jüngern Passa gefeiert. Und jetzt hast du uns eben gerade gesagt, dass das Passa vorbereitet wurde am Tag, wo Jesus gekreuzigt wurde. Also irgendwo, ne? So ein bisschen klar ist das ja nicht. Ich gebe euch recht, das ist nicht klar. Ich würde gerne mit euch die Details mal besprechen, aber es gibt eine Kurzform. Und wer Spaß hat, auf den Israelreisen erklären wir das ausführlich. Aber ich mache das auch gerne so. Es geht um zwei Kalender. Zur damaligen Zeit gab es zwei unterschiedliche Kalender. Im Johannesevangelium wird darauf Bezug genommen, auf den Kalender, der den Tempeldienst in dem normalen Israel gefeiert wurde, der Tempelkalender war. Und im Markus, Lukas und Matthäus Evangelium wird Bezug genommen auf einen anderen Kalender, der von den Essenern, einer jüdischen, sehr strengen Glaubensgruppierung gelebt wurde. Und das erste Passamal, wo Jesus mit seinen Jüngern Passa feierte, war zur Zeit des essenischen Kalenders. So feierten sie 3 Tage vorher Passa. Und dann hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und das Zweite, was Johannes beschreibt, bezieht sich auf den Kalender, wo dann in Jerusalem die ganzen Passa-Vorbereitungen waren, bei der Mehrheit der Bevölkerung. Wo er dann zur gleichen Zeit, wie die Vorbereitung war, die Lämmer geschlachtet wurden, er vor der Stadt gestorben ist. Wer möchte, ich kann euch da mal einen Überblick geben. Es ist sehr faszinierend. Das nur zum Verständnis, damit wir das zusammenbringen können. Kurz lese ich aus Lukas 22, Vers 13. Sie, die Jünger, machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso vor, wie Jesus gesagt hatte, und bereiteten dort das Passamahl vor. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Und jetzt setzt er das Abendmahl ein. Damals wussten sie das noch nicht, aber die Erklärung ist genau die, auf die Paulus später eingeht. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke, reichte es den Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Wir wollen mit diesen Worten, mit dieser Erinnerung an das, wollen wir nachher das Abendmahl feiern. Aber jetzt lesen wir noch aus dem Johannesevangelium ganz kurz, damit wir den Unterschied sehen, die Verse aus Johannes 19. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Das war um die Mittagszeit am Tag vor dem Passa, an dem sich alle auf das Fest vorbereiteten. Pilatus sagte zu den Juden: Da habt ihr euren König. Weg mit ihm, brüllten sie, schlagt ihn ans Kreuz. Erkennt ihr die beiden in der Bibel beschriebenen unterschiedlichen Passa-Zeiten? Hier können wir sie sehen. Wisst ihr, als Jesus dann ans Kreuz geschlagen wurde, hatte man eine Inschrift auf dem Kreuz angebracht, der König der Juden. Wir denken immer, dass es auf einem Hügel passiert. Wisst ihr, auf dem Hügel brauchen wir keine Inschrift, weil das sieht so oder so keiner. Wisst ihr, dass die Kreuze zur Kreuzigung direkt neben der Hauptstraße platziert waren? Und sie waren nicht hoch, so wie unser Kreuz hier. Da oben würdet ihr eine kleine Inschrift kaum lesen. Nein, sie waren so groß, dass sie genau auf Höhe waren, so dass man es lesen konnte und dass man den sterbenden Menschen sehr nahe war. Und es war an der Hauptstraße, damit so viel wie möglich Leute vorbeigehen und die furchtbaren Qualen miterleben konnten. Warum? Es war zur Abschreckung gedacht. Und wisst ihr, das ist das, was Jesus erlebt hat. Manche haben ihn dafür verachtet, haben ihn verlästert und andere haben getrauert. Aber Jesus hat dort ganz nah an den Menschen alles erlebt. uns das bewusst? Der war nicht weit weg. Johannes 19, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und der Leichnam nicht am Kreuz bleiben sollte den Schabbat über, denn dieser Schabbat war ein hoher Festtag, das Pessach, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Dass uns bewusst wird, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Aber wisst ihr, das ist nicht alles. Bisher sind wir in der Predigt bis Karfreitag gekommen. Aber wir feiern doch heute Ostern. Was bedeutet Ostern denn nun? Was ist denn mit dieser Auferstehung? Was heißt das denn noch? Uns ist den meisten vermutlich bewusst, wenn man sagt, wozu musste Jesus am Kreuz sterben? Dass man sagt, naja, für meine Sünden, damit ich wieder Zugang zum Vater habe. Aber wozu jetzt eigentlich die Auferstehung? Was bedeutet die ganz praktisch für mein Leben? Was hat das für eine Relevanz? Wisst ihr, für diese Antwort hilft es uns, wieder zurückzuschauen. Nehmen wir das Bild nochmal, die Israeliten in Ägypten. Sie hatten die Pfosten bestrichen, der Todesengel war vorbeigegangen. Die Ägypter hatten alle ihre Erstgeborenen verloren. Und jetzt stellt euch vor, sie wären in Ägypten geblieben. Was denkt ihr, was dann passiert wäre? Sie wären in der Versklavung geblieben. Nicht nur das, ich glaube, die Rache der Ägypter, die wäre so groß gewesen, die wäre nämlich dann umgeschlagen von dem, dass sie erstmal sie nur loswerden wollten und bloß weg, haut ab, zu das werden wir wieder gut machen. Und sie wären mit Sicherheit unter der Rache der Ägypter gestorben oder sie hätten furchtbare Zeiten erlebt. Noch schlimmer als das, was sie vorher erlebt hatten. Wisst ihr, wenn wir nur an das Kreuz glauben, dann ist es genau das Gleiche. Wir bleiben in der Versklavung. Aber wenn wir an die Auferstehung noch glauben, wenn wir uns also wie die Juden damals, das Volk Israel, aus der Versklavung herausbewegen, und jetzt kommt's auch durch Wüstenzeiten hindurch, denn es war nicht tolle Geschichte, die sie vor sich hatten. Sie hatten Wüste vor sich und das haben sie ja dann erlebt. Ja, es waren schlimme Zeiten, es waren Zeiten, wo sie Hunger hatten, es waren Zeiten, wo Dinge passiert sind, wo sie sich dann nach der Sklaverei umgedreht haben und das wieder haben wollten. Wie wahnsinnig eigentlich. Aber auf der anderen Seite waren es Zeiten der Wunder. Sie haben Wunder über Wunder erlebt. Immer und immer wieder. Und wisst ihr, das ist so, wie es bei uns auch ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir bewegen uns raus, nehmen an, was am Kreuz auf Golgatha passiert. Aber wir bewegen uns raus, wenn wir begreifen, was die Auferstehung bedeutet. Und wir müssen tatsächlich von unseren Sünden lassen. Wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen durch Wüstenzeiten durch. Wozu das Ganze? Es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren ohne die Auferstehung. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf Erden. Aber nun ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Wisst ihr, es gibt eine Hoffnung. Das Volk Israel hatte eine Hoffnung, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und die Hoffnung war das verheißene Land. Sie wollten in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie mussten durch eine Wüstenzeit hindurch. Aber sie haben die Sklaverei hinter sich gelassen. Wisst ihr, was wir für eine Hoffnung haben? Habt ihr sie auch? Die Hoffnung der Ewigkeit. Die Hoffnung des Lebens ohne Leid, ohne Not, ohne Krankheit, ohne Geschrei. Ich vermute, ihr habt es alle mitgekriegt. Da sind wir noch nicht angekommen. Ich erlebe immer wieder Konfrontation mit Krankheit, Konfrontation mit Leid, mit Not, mit Trauer und Schmerz. Das ist die Zeit, in der wir leben, die Wüstenzeit. Aber wisst ihr, es ist wichtig, dass wir ausziehen aus der Sklaverei der Sünde und eine Hoffnung und eine Perspektive haben auf das, was Christus erworben hat, nämlich die Auferstehung. Und wir dürfen jetzt schon Teil daran haben. Wir dürfen jetzt schon die Auferstehungshoffnung haben. Wir dürfen jetzt schon die Auferstehungskraft erleben. Wir dürfen jetzt schon erleben, wie wir immer wieder Zeichen und Wunder erleben, wie Heilung da ist, wie Freiheit da ist, wie die Sünde vergeben ist, wie wir von der Schuld loskommen. Aber wir sind leider noch nicht am Ende. Ich wünschte, wir wären schon angekommen. Wir sind noch nicht angekommen. Aber wir dürfen jetzt schon die Auferstehung erleben. Und das ist das, was es bedeutet, in der Freiheit das Geschenk der Auferstehung zu erleben. Wollen wir das jetzt feiern? Wollen wir uns jetzt darauf ausrichten und sagen, da wo in meinem Leben noch Dinge sind, die da nicht hingehören, Sklaverei, da will ich frei werden. Ich will sie hinter mich lassen. Und ich will, auch wenn es durch die Wüste geht, in die Auferstehung hineinziehen. Ich will die Hoffnung in mir tragen. Der Himmel kommt in voller Güte. Und alles, was wir jetzt haben dürfen, da will Christus uns durchtragen. Wir dürfen jetzt schon Wunder erleben. Wir dürfen jetzt schon Heilung erleben. Aber leider noch nicht in voller Güte. Aber wir werden nicht aufhören, daran zu glauben und den Himmel jetzt schon auf die Erde zu bringen, so weit wie es möglich ist. Lasst uns feiern, dass Christus auferstanden ist. Amen.